Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 73 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Der Minimalist, der ist, wie immer ich, der Marco, und ich begrüße euch ganz herzlich in der allerersten Folge im neuen Jahr, im Jahr 2019. Ja, die erste Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen, wie ihr das am Datum erkennen könnt, wenn ihr auf euren Kalender digital oder Papier, auf der Smartwatch, auf dem Smartphone oder im Büro am Kalender auf eurem Computer oder sonst wo ablesen könnt. Das hatte natürlich seine Gründe. Unter anderem die, dass ich ein neues kleines Programmchen ausprobieren wollte, was mir dann letztlich aber doch nicht so gut gefallen hat. Aber dazu später mehr. Jetzt sind wir ja wieder hier in dieser kleinen, kuscheligen Ecke, wo jemand darüber erzählt, wie es sich so lebt, wenn man wenig Dinge besitzt. Und auch in 2019 bleiben viele Dinge hier gleich. Also wer gehofft hat, dass ich jetzt 2019 den Podcast einfach einstelle und nicht mehr sende, den darf ich an dieser Stelle ganz herzlich enttäuschen. Enttäuschung ist ja auch eine schöne Sache, steckt ja schon im Wort. Enttäuschen. Ich befreie euch von einer Täuschung, die ihr da unterlegen seid. Wenn ihr gehofft hattet, der Podcast kommt nicht mehr und geht endlich mal zu Ende, ja, dann seid ihr jetzt eines Besseren belehrt worden. Aber kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es da draußen noch viele Leute gibt, die so handeln wie damals zu Anfang, als es noch nicht so viele Podcasts gab. Da hat man dann auch schon mal von solchen Kommentaren gehört, wie ich habe alle deine Folgen durchgehört und ich fand sie alle schlecht. Wo man sich dann so recht fragt, mein Gott, warum? Warum hört ihr das hier so? Aber wie ihr meinen Kommentaren oder den Kommentaren über mich zum Beispiel im iTunes Store entnehmen könnt, gibt es auch immer wieder Leute, die sich hier so etwas antun, so ein Laber-Podcast, total schlecht aufgenommen, mit Schmatzern drin, wenig bis gar nicht geschnitten, keine Intro-Musik, keine Outro-Musik, kein Sponsor, keine Werbung, eben sehr minimalistisch, mittlerweile nach einer kleinen Testphase noch nicht mal mehr die Aufforderung, irgendwie Geld zu spenden oder irgendwas. Ja, dennoch gibt's immer wieder Leute, die das halt so mittelmäßig finden und die sind wieder mal ganz herzlich eingeladen. Kleinen Moment, ein Wein wartet hier auf mich. Ganz herzlich eingeladen, einfach mal abzuschalten. Das befreit euch auch vom Leben, im Leben von einer negativen Sache. Vielleicht auch ein sehr lehrreicher Tipp für viele da draußen. Kann man auch gerne weitergeben, einen Tipp. Wenn ihr Dinge hört oder lest oder YouTube-Kanäle anschaut oder jeden Abend euch irgendwelche Talkshows im Fernsehen anschaut, die ihr gar nicht mögt und wo ihr euch immer nur ständig aufregt, dann lasst das doch einfach. Das hier sind bestimmt bei meinem Podcast 4 bis 6 Stunden im Monat, die ihr euch einfach sparen könnt, wo ihr nicht zugequatscht werdet, wenn ihr das nicht wirklich hören wollt. So, ja. Und ich hoffe, alle, die nicht mithören wollen, haben jetzt auch mittlerweile abgeschaltet und alle, die weiter dabei bleiben möchten, begrüße ich nochmal ganz herzlich, vor allem die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich mache die ersten paar Minuten immer so ein bisschen Brainstorming. Also, ich habe hier ein schönes Glas Wein in der Hand, werde das über die Folge bestimmt austrinken. Zum Thema Wein und Minimalismus fällt mir gerade nicht ganz so viel ein. Höchstens die persönliche Äußerung, dass ich ja keinen Wein empfehlen kann, keinen speziellen jedenfalls. Ich bin nämlich absoluter Weinbanause. Ich krieg da keinen Unterschied raus zwischen einem guten Wein und einem schlechten Wein. Das ist eine sehr individuell persönliche Geschichte bei mir. Es gibt viele Weine, die liegen so bei 1,99, 2,50, vielleicht 3 Euro, die mir gut schmecken. Und ich habe auch schon sehr teure Weine auf Einladung mitgetrunken, von denen ich nicht sagen konnte, dass die deutlich anders schmecken als die, die ich bisher so getrunken habe. Also ich kriege den Unterschied zwischen einem 2,50 Euro Wein und einem 30 Euro Wein überhaupt nicht raus. Von daher wieder mal ein bisschen Geld und Arbeitszeit an der Stelle gespart. Da kann ich mit sehr wenig Einsatz von Mitteln sehr weinglücklich werden. Okay, aber fangen wir einfach mal an, so ein bisschen die Themen abzuarbeiten. Da hat sich nämlich so einiges aufgestaut. Im Slack hatte ich ja schon einiges gesammelt oder wurde zusammengetragen. Und nämlich als Kommentar zur Folge 71, denn in der 72 habe ich ja vergessen, das aufzunehmen. Deswegen jetzt hier heute in der 73. Und zwar ging es da unter anderem ja auch um das Thema Lebensmittelverschwendung. Und da schrieb die Mara: Da ich gerade erst das Thema Lebensmittelverschwendung in meiner Klasse unterrichtet habe, weiß ich da etwas mehr zu. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird leider von den Produzenten selbst festgelegt, ist meist sehr kurz gefasst und die Lebensmittel sind nach dem Datum noch völlig verzehrbar. Wo man aufpassen sollte, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Verzehrdatum ist, sind Frischfleisch, also das von der Theke oder unter Schutzatmosphäre verpackte Zeug. Frischeiprodukte und Fisch gehören auch dazu. Um hier keine unnötige Verschwendung zu haben, kann man diese Sachen auch immer nur dann kaufen, wenn man sie direkt für ein geplantes Essen benötigt und vielleicht auch mal bei spontanen Aktionen nach Alternativen schauen. Zum Backen braucht man beispielsweise wirklich kein Ei. Das stimmt. Aus meiner veganen Phase weiß ich, dass man Ei beim Backen sehr gut ersetzen kann. Wer da mehr wissen möchte, der kann das einfach mal googeln. Das geht aber so in Richtung Banane statt Ei, wenn ich mich da so richtig dran erinnere. Ja, ich finde es super schön. Hier schreibt ja die Mara von ihrer Klasse. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das irgendwie Schulklasse gemeint war, dass das Thema Lebensmittelverschwendung mittlerweile in die Schule Einzug gefunden hat. Finde ich total toll. Ich kann mich aus meiner eigenen Schulzeit eigentlich nicht bewusst daran erinnern, dass da mal über das Thema Lebensmittelverschwendung so wirklich gesprochen wurde. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wann das für mich wirklich Thema wurde. Wahrscheinlich, wie so vieles, was mit dem Konsum zu tun hat, mit der eigenen Wohnung, wenn man die Rechnung zum ersten Mal in seinem Leben selbst zahlen muss und das Geld dann vielleicht auch noch knapp ist, dann macht man sich halt schon Gedanken. Das wird also so bei mir um die 20 herum gewesen sein, dass ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe. Und das ist natürlich schon ein bisschen spät im Leben. Da finde ich es toll, dass das Thema heutzutage sehr viel früher angegangen wird. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird von den Produzenten festgelegt. Das finde ich eine ganz harte Nummer. Das war mir so eigentlich gar nicht bewusst. Ich dachte, da gibt es unabhängige Labore, die das schlichtweg festlegen, dass vielleicht für Schokolade so und so lange ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verzehrdatum festgelegt wird, weil es danach einfach irgendwann anfängt, ranzig zu schmecken. Dass jetzt jeder Schokoladenhersteller sein eigenes Haltbarkeitsdatum da drauf drucken darf, ja, dann ist es eine sehr seltsame Sache, weil natürlich ist im Interesse des Produzenten, dass die Produkte möglichst schnell verzehrt werden oder aber möglichst schnell abverkauft werden oder aber im schlimmsten Fall, was den Produzenten vielleicht auch nur so mittelmäßig interessiert, dann halt so schnell wie möglich weggeschmissen wird. Das heißt, wenn ich da ein Produkt habe, was vielleicht rein technisch gesehen 6 Monate haltbar wäre oder auch noch verzehrbar wäre und ich schreibe da aber 2 Monate drauf, dann setze ich natürlich ein Stück weit den Handel auch unter Zugzwang, diese Produkte dann abzusetzen. Dann wird der ein oder andere Händler sich vielleicht denken, oh mein Gott, wir haben ja noch eine ganze Palette XY auf Halde liegen. Dann ziehen wir das mal ins Angebot rein und sehen zu, dass wir das loswerden. Ja, und so setzt man dann ja sowohl den Händler als auch letztlich den Konsument ein bisschen unter Zugzwang, weil natürlich guckt man dann vielleicht schon mal drauf und isst den Joghurt noch schnell auf, damit man ihn nicht wegschmeißen muss. Dabei hätte man den noch locker vielleicht ein oder zwei Wochen im Kühlschrank stehen lassen können, um dann festzustellen, dass man den eh nicht mag und ihn dann nicht wieder kauft oder sowas. Keine Ahnung. Ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Info, dass die Produzenten sich das selbst zusammenwürfeln dürfen. Genau, und dann natürlich auch aus eigener Sicht, denke ich mal, lieber weniger machen, um nicht irgendwie Probleme zu kriegen, ja, wenn man sagt, ja, wir wissen, dass das eigentlich 3 Monate hält, aber wir gehen lieber auf 4 Wochen, nicht, dass wir irgendwie dann Probleme kriegen, wenn zu viele Leute das dann kurz vor knapp essen und es dann doch nicht mehr gut ist und wir dann mit irgendwelchen Schadensersatzklagen oder sonst wie rechnen müssen. Also irgendwie haben da alle in dem System doch eher das Interesse, das möglichst knapp zu halten, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, schade an der Stelle. Gut, schauen wir mal weiter. Die oder der, ich glaube aber die Sonne lachen. Das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, da war ich früher auch nicht zimperlich. Aber bei Ei, Fleisch ist bei mir Schluss, das kommt weg. Kauf aber selten zu viel, sodass sich das nicht wirklich niederschlägt. Das geht mir ganz genau. Bei Fleisch finde ich es schwierig, dass ich ja schnell das Gefühl habe, das könnte jetzt nicht mehr gut sein. Da gibt's für mich aber keinen so richtig tollen, eindeutigen Test wie jetzt bei Eiern. Bei Eier und Milch finde ich es sehr eindeutig. Also ein Ei riecht halt, was ist das, nach Schwefel, ne? Riecht halt sehr schnell dann, oder wenn es dann schlecht geworden ist, riecht man es sehr eindeutig, sagen wir es mal so. Und bei Milch ist das ja ähnlich. Genau, aber da gehe ich ehrlich gesagt auch kein Risiko mehr ein. Ich habe mir selbst schon mal ordentlich den Magen verdorben an irgendwas Schlechtem, weil ich das dann auch nicht wegschmeißen wollte und lag dann wirklich 2 Tage flach mit Kotzerei. Und ja, da hat keiner was dran gewonnen. So, wenn es ein Freitag ist, versaut man sich ein komplettes Wochenende und darf am Montag dann wieder gesund arbeiten gehen. Wenn es ein Montag ist, verliert der Arbeitgeber zwei Arbeitstage, weil man sich krank melden muss und man selbst kommt mit seiner Arbeit dann auch nicht wirklich vorwärts. Das ja bringt irgendwie keinem was und das alles für irgendwie ein Ei und ein bisschen Milch oder Joghurt, den man dann nicht wegschmeißen musste. Ja, das lohnt sich im Leben einfach nicht. Dafür ist die Lebenszeit dann auch einfach zu schade. Dann lieber das nicht essen und lieber mal ein bisschen was dann doch halt wegschmeißen und sich vornehmen, anders einzukaufen. Und dafür haben die eigenen Kinder dann einen gesunden Papa oder gesunden Mama, die noch 2 Tage schön mit ihnen spielen können, anstatt dass man da an der eindeutig falschen Stelle gespart hat. Ja, so sehe ich das da jedenfalls mittlerweile. Dann gab es da noch einen sehr interessanten Hinweis von der Matchetier. Ich krieg's wahrscheinlich nie richtig ausgesprochen, Entschuldigung dafür. Wenn ihr zwischendurch was hört, das ist das Babyfon. Die Kids werden gerade ins Bett gebracht und können dann hier und da vielleicht noch ein bisschen unruhig sein. Wenn ihr da was auf der Aufnahme habt, dann hat es damit zu tun. Ja, hier das der Einwurf. Leider können Lebensmittel auch unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum verdorben sein. Gerade pflanzliche, ranzige Walnüsse, Mandeln mit einem enormen Bittermandelanteil und Rosinen, die nach alten Socken schmeckten, alles aktuelle Beispiele. Ob man vom Verzehr krank wird, habe ich nicht mehr ausprobiert. Und wer sich gruseln möchte, findet bei lebensmittelwarnung.de Das ist ein Portal der Bundesländer und des BVL. Ich kenne die Abkürzung nicht. Bundesverband für Lebensmittel. Eine Liste aktueller unfreiwilliger Zutaten. Von Listerinen und Salmonellen über Plastikteile bis hin zu Glasscherben. Guten Appetit. Ja, auf dieser Seite lebensmittelwarnung.de war ich dann auch mal und habe mir das angeschaut und muss sagen, stimmt, das ist ein bisschen gruselig. Man kann dann nach Bundesland filtern und kriegt dann die aktuellen Produkte und bei welchem Laden man das kaufen kann und hat dann auch sogar ein kleines Bild vom Produkt dabei. Na, kann man mal schauen, ob da Sachen dabei sind, die man selbst vor kurzem im Einkaufswagen, im Einkaufskorb, sagt man, drin hatte, die dann irgendwie vor denen gewarnt wird. Sollte man ruhig ab und zu mal draufschauen. Lebensmittelwarnung.de ist auf jeden Fall nicht schädlich, da mal drauf zu schauen. Ja, genau, also Lebensmittel können auch ganz unabhängig von dem Mindesthaltbarkeitsdatum hier schlecht sein. Gerade Leute, die sich ja sehr bewusst oder auch vegetarisch oder sogar vegan ernähren, greifen ja häufig auf solche Dinge zurück, die da jetzt genannt wurden. Also Walnüsse, Nüsse im Allgemeinen, Mandeln hier, Rosinen, das sind natürlich alles gute Nährstoffquellen für Menschen, die sich halt nicht tierisch ernähren wollen. Da, ja, ist es dann auch mal ganz interessant, dass man da nicht nur aufs Mindesthaltbarkeitsdatum gucken sollte. Aber ich glaube, wer sich viel von diesen Dingen ernährt und jetzt nicht gerade dazu neigt, wie ein Prepper sich auf den Weltuntergang, die große Apokalypse vorzubereiten, der wird da jetzt auch nicht hunderte von Tonnen zu Hause im Keller einlagern, sondern auch so viel davon essen, dass das einen guten Umlauf hat, sage ich mal. Dass die Sachen im besten Fall auch gar nicht lange zu Hause rumliegen, was ja irgendwie sogar das Beste ist. Also aus minimalistischer Sicht muss ich sagen, tut's auf jeden Fall ganz gut, einen kleinen Kühlschrank zu haben. Ich habe mich da leider bei uns in der Familie nicht eindeutig durchsetzen können. Wir haben einen relativ großen Kühlschrank, haben das so argumentiert, na, wegen den Kindern und Wochenende und einfach viel da haben. Und ja, das ist auch super bequem, gerade mit Kids, die dann auch nicht immer alles essen oder gerade ihre Phasen auch haben, wo sie dann freitags irgendwie ganz gerne dann irgendwas mit Eiern essen und samstags dann schon auf gar keinen Fall mehr. Und das ist mal ja ganz schön, dann auf jeden Fall was da zu haben, um den Nachwuchs irgendwie übers Wochenende ernährt zu kriegen. Und dann bietet sich halt auch ein großer Kühlschrank eigentlich immer an. Ein kleiner Kühlschrank hat aber auch einfach den Vorteil, dass man den nicht so vollstopfen kann, dass nichts nach hinten durchrutscht, wo man dann nach 3 Monaten merkt, hui, wir hatten ja doch noch Mayonnaise, die dann nicht mehr so gut aussieht. Oder was halt gelegentlich mir dann leider auch schon passiert ist, dass Sachen einfach ja in Vergessenheit geraten sind in einem großen Kühlschrank und man dann Dinge öffnet, Joghurts vielleicht, die so halb gegessen wurden, wieder reingestellt wurden. Und wenn man die dann aufmacht, denkt man sich, hui, die Bakterien, die sich hier aber vermehrt haben, die sind aber kurz davor schon eine Demokratie zu bilden. So, die wählen schon so langsam, hui, so lebendig sieht das alles aus drin. Und sie haben sich für die Farbe grün entschieden. Ja, also sehr pelzige Geschichten, die man da teilweise findet, sollte man immer aufpassen, auch mal seinen Kühlschrank vielleicht dann regelmäßig ausräumen und aufräumen. Auch ein Kühlschrank will aufgeräumt sein, kann ich da nur empfehlen. Aber wenn man, wie gesagt, einen sehr kleinen Kühlschrank hat, dann passiert einem das auch nicht ganz so schnell. Also wenn ihr einen kleinen Kühlschrank habt, dann seid sicher, dass ich euch dafür ein Stück weit beneide, auch wenn es immer mal wieder die ein oder andere Gelegenheit gibt, wo man dann doch auch dankbar für einen großen Kühlschrank ist. Ja, genau. Soweit vielleicht erstmal zu diesem wunderschönen Möbelstück und da nochmal einen kleinen Schluck Wein drauf. Und ihr habt dann die Gelegenheit, bei einem kleinen Weinschlückchen von mir auch immer einen Moment drüber nachzudenken. So. Nein, ich gebe keine Kaufempfehlung für kleine Kühlschränke. Ich habe ja letztens mal wieder den Fehler gemacht und habe bei YouTube das Stichwort Minimalismus eingegeben. Und das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Dann stößt man auf ganz viele junge, gut aussehende Menschen, die YouTube-Kanäle betreiben und halt auch mit dem Stichwort Minimalismus. Und ja, dann, ich habe mir nur ein Video von einem Mädel angeschaut. Ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr, wer das war. Und das sind halt so ganz komische Tipps. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie an den Haaren herbeigezogen waren, damit man auf jeden Fall ein Video machen kann, wo Minimalismus drüber steht. Also, aber so der Hinweis, ihr könnt auf eurem Briefkasten einen Aufkleber drauf machen, wo drauf steht, keine Werbung. Das hilft total, dann kriegt ihr keine Werbung mehr nach Hause und ihr kauft dann weniger und müsst weniger Papier wegschmeißen. Ja, finde ich, kann man jetzt machen so, es spricht gar nichts dagegen, aber ist jetzt auch nicht so der Insider-Minimalismus-Tipp, den ich mir so erhofft hätte, auch noch lieber als Einsteiger-Minimalist. Das wäre so, ja, das sind echt so Sachen, da komme ich auch noch selber drauf, wenn ich gerade mit dem Thema Minimalismus anfange. Aber da hat es dann jemand auch richtig schön durchgezogen, konsequent mit dem Nicht-Werbung machen. Das ist jetzt Ironie, denn unter dem Video standen dann ungelogen 20 bis 30 Links mit der Überschrift gesponserte Produkte in diesem Video waren und hier sind die Affiliate-Links zu den Produkten, zu den wenigen Produkten, die diese Person dann hat und das kann man alles dann bitte da auch kaufen. Wo ich, ja, fühle ich mich so ein bisschen als Minimalist, der das dann doch schon für sich zumindest sehr ernst nimmt. Was andere machen, dann ist mir ja auch ein Stück weit gleich. Fühle ich mich schon so ein bisschen besudelt, weil ich laufe ja auch durch die Welt und bezeichne mich als Minimalist. Und wenn dann andere Menschen sich auch so bezeichnen und dann irgendwie so super Tipps raushauen, wie räum doch mal wieder auf und guck mal, was kaputt ist und das kann man doch wegschmeißen. Oder so dieser natürlich Megatipp, man kann auch Sachen bei eBay verkaufen. Ja, das sind jetzt alles gute Tipps so richtig, aber so richtig konsequent ist es dann irgendwie doch nicht, wenn man dann darunter 100 Kauflinks drunter setzt. Und naja, also YouTube ist echt nicht die Quelle, wo ich jedenfalls neue Inspiration finde. Und ja gut, aber wer es mag und sich davon unterhalten lässt, dem sei es ja auch so ein Stück weit gegönnt. Als nächstes Thema hatte ich mir dann mal aufgeschrieben oder in den Slack reingeworfen, das Stichwort oder den Gedanken, dass ich selbst als Kind ja auch kein Minimalist war. Ich bin ja nicht als Minimalist auf die Welt gekommen und habe dann mal so laut für mich und alle anderen so die Frage in den Raum gestellt, wann und warum wird man überhaupt Minimalist? So, und da gehe ich vielleicht erstmal das durch, was so geschrieben wurde. Da schreibt der Matthias, ich habe es gelernt, ist ein kroatischer Name, ich weiß das noch. Der Matthias schreibt, bei mir war es so, dass ich schon immer sehr ordentlich war. Immer musste alles an seinem Platz sein, was aber nicht hieß, dass ich wenig Sachen hatte. Im Gegenteil, so mit circa 22 nervt es mich immer mehr, meine Sachen ständig neu zu sortieren, in neue Behälter, Boxen, Schubladen und so weiter einzuräumen, weil es nie genug sortiert oder verstaut war. Damals begann ich dann, Sachen auszumisten und wegzuschmeißen bzw. herzugeben. Das war damals schon eine ziemliche Erleichterung für mich. Minimalismus war mir aber noch fremd. Erst so mit ca. 28 habe ich das erste Mal davon gehört und war sofort davon begeistert. Heute bin ich fast 30 und lebe immer noch voller Begeisterung minimalistisch. Ich wäre zwar gern noch viel minimalistischer und konsequenter, was meine Ausführung betrifft, aber meistens kann ich mich nicht dazu überwinden und oder habe für mich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder so viele Sachen zu besitzen. Wenn ich oft bei Bekannten und Verwandten sehe, wie viel Zeug die haben, schlage ich innerlich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich finde auch, dass es in einer Beziehung mit jemandem, der nicht minimalistisch ist, oft schwer ist, sein Ding durchzuziehen. Wow. Da steckt eine ganze Menge drin. Also, ich gehe von hinten nach vorne durch mit diesem Beziehungsding. Das habe ich ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich mit meiner Freundin zusammenwohne und die jetzt nicht die Hardcore-Minimalistin ist. Und klar gibt es da immer wieder dann auch Momente, wo man denkt, es wäre irgendwie allgemein wahrscheinlich schöner oder nützlicher oder sonst wieder irgendwas, wenn man insgesamt weniger Gegenstände hätte. Aber ich bin der Meinung, dass eine gute Beziehung, also in meinem Fall ist das jedenfalls so, vor allem davon lebt, dass so jeder auch sein Ding machen kann. Und ich werde nicht komisch angeguckt, wenn ich irgendwie sage, dass ich demnächst meinen Kleiderschrank abbaue und wegschmeiße. Und genauso kann meine Partnerin dann auch irgendwie schöne Zeitschriften haben und die behalten und muss sie nicht irgendwie nach 2 Wochen, nachdem sie gelesen wurde, wieder weg. Oder es dürfen auch DVDs irgendwie in der Schublade rumliegen, die irgendwie nur alle 2 Jahre vielleicht mal geguckt werden. So, und ich glaube, so funktioniert es eigentlich auch nur, egal was man, wie das Thema gerade heißt. So, das Gleiche ist ja, wenn man irgendwie mit einem Menschen zusammenkommt, mit dem man total gerne zusammen ist, und der eine entwickelt sich dann in Richtung vielleicht vegetarisch oder vegan. Ich weiß, das Beispiel kommt häufig, aber es ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Lebenswandel. Und der andere will das halt nicht so. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn man eine lange Beziehung führt und nicht gerade sein ganzes Leben lang auf der Stelle tritt, dass man sich weiterentwickelt. Das ist ja eine ganz natürliche Sache. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide Partner sich in die genau gleiche Richtung weiterentwickeln, weil ja jeder auch irgendwie andere Inputs hat und irgendwie eine andere Vorstellung von seinem Leben hat. Und da ist es der beste Rat, meiner Meinung nach, einfach entspannt den anderen auch machen zu lassen. Und das gilt dann für den anderen auch. Und dann kann man eigentlich auch sowas sehr gut aushalten. Wenn man nicht gleich erwartet, dass der andere mitzieht. Wenn deine Partnerin jetzt besonders gläubig auf einmal wird und nur noch von Gott spricht und vom Kirchgang, dann müssen halt auch beide aushalten, dass der eine vielleicht gar nicht an Gott glaubt und auch nicht am Sonntag mit in die Kirche gehen will. So, aber wenn ganz viele andere Punkte passen, dann ist das doch auch alles in Ordnung. Oder der eine ist totaler Autofan und fährt am liebsten überall mit dem Auto, und der andere möchte am liebsten barfuß laufen. Ja, ein krasses Beispiel, aber auch das kann man irgendwie dann aushalten, wenn es so einer der wenigen Punkte ist, wo das im Leben auseinandergeht. Aber ich kann den Punkt schon verstehen, sehr gut sogar. Ja, aber das kann man gut durchhalten. Außerdem ist es ja für uns Minimalisten oder Hardcore-Minimalisten dann auch immer eine schöne Sache, dass noch viele Dinge da sind, dann kann man sich ja im Aufräumen weiter üben. Ja, nee, aber ich kann mir auch, genau wie der Matthias, mir nicht mehr vorstellen, mir irgendwann im Leben wieder auf diese normale Schiene zu gehen und sehr viel mehr Dinge zu besitzen, als ich das jetzt tue. Ich kann mir zum Beispiel nicht mehr irgendwie einreden, dass es einen tollen Vorteil hat, einen Kleiderschrank zu besitzen. Nachdem ich meinen abgeschafft habe, wundert es mich eigentlich immer mehr, wozu man überhaupt einen brauchen soll. Ausnahme wäre vielleicht, wenn ich jetzt beruflich wirklich sehr viele Hemden bräuchte. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich auch eher irgendwie eine Drahtschnur von A nach B durch den Raum spannen, wo ich dann Kleiderbügel drauf aufhängen kann, oder irgendwie so eine Kleiderstange dann mir holen und keinen großen, nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holzplatten, um dann irgendwie, habe ich eine vergessen, habe ich alle Wände gebaut? Ich glaube schon. Ihr wisst, was ich meine, einen riesengroßen Holzkiste da hinstellen, um meine Klamotten da reinzuhängen. Käme mir heute nicht mehr in den Sinn. Aber ich weiß auch noch ganz genau, dass es eine krasse emotionale Überwindung war, diese Normalität zu durchbrechen und diesen Kleiderschrank abzuschaffen. Ich habe da lange dran rumüberlegt und habe wirklich mir auch so Fragen gestellt, wie bist du eigentlich wirklich noch normal, Herr Jemine? Jeder in diesem Land hat doch wahrscheinlich einen Kleiderschrank. Also jeder im Sinne von, na, ich würde mir auf 90% der Bundesbürger besitzen einen Kleiderschrank. Jetzt abgesehen vielleicht von denen, die gerade in Haft sind oder gerade aus Haft entlassen wurden oder die vielleicht gerade um die Welt reisen und ihr oder sonst wie was, ne? Also so wirklich Sondergründe. Aber ich glaube, jeder, der sich irgendwie sagt, so ich bin gerade ganz normal mitten im Leben, ich glaube, davon haben 90% auch einen Kleiderschrank. Also schon sehr, sehr komisches Gefühl. Aber wenn es einmal weg ist und man es nicht vermisst, dann merkt man, dass man da auch nichts wirklich verloren hat. Und der Weg zurück, nee. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie wieder ein großes Regal mit vielen Büchern und DVDs und all so ein Gedöns. Mir fällt es auch heute sehr schwer, mir alles vorzustellen, was ich damals so besessen habe. Ich habe ein paar Fotos gemacht und ich bin ja jemand, der sich über Fotoerinnerung sehr stark erinnert. Und ich weiß, ich hatte große Tropfkerzen, eine Sportausrüstung und eine Glasvitrine, wo so Sachen drin stand, die ich im Multilevel-Marketing damals noch verkauft habe während des Studiums. Eine andere Geschichte erzähle ich mal auf einem Stammtisch, wer das hören möchte. Und also tausende Dinge, so Dekokram. Ich hatte einen kleinen Pinguin aus Porzellan, den ich vor vielen Jahren davor von einer Tante geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht, warum man dachte, man könnte mir zum Geburtstag einen Porzellanpinguin schenken, mich damit irgendwie erheitern. Ich weiß es nicht. Aber es sind halt so die Sachen, die schmeißt du auch nicht sofort in die Tonne, wenn du noch zu Hause wohnst, weil man denkt so, gefällt Mama jetzt vielleicht auch nicht so toll, wenn man das Geschenk der Schwester dann mal direkt in die Tonne kloppt. Und eBay gab es damals noch nicht so wirklich. Ja, es gibt eine Zeit vor eBay und es gibt ein paar Menschen, die haben das erlebt. Der Produzent dieses Podcasts gehört dazu. Ja, und auch ich habe erst Minimalismus betrieben und dann das Wort Minimalismus kennengelernt. Am Anfang war das eher so diese ganze Simplify-Bewegung mit Werner Tiki Küstenmachers Buch Simplify Your Life. Ich weiß, mein Motto damals, das ich mir selbst zurechtgelegt habe, mein Mantra sozusagen war, make it simple, keep it simple. Das war so mein Mantra der ersten Jahre und ist eigentlich auch ein ganz gutes, weil es nicht nur die Dinge angreift, sondern wirklich viele Dinge im Leben. Make it simple, mach es einfach, so einfach wie möglich. Und dann, wichtig, lass es nicht wieder schwieriger werden, wieder komplexer werden, sondern halt es einfach. Und das ist echt schwieriger, als man denkt. Denn man neigt immer dazu, Gas zu geben und vielleicht in irgendeinem Bereich alles radikal zu vereinfachen. Zum Beispiel seine Dienste im Internet, bei denen man angemeldet ist, reduziert man radikal auf 20 Stück. Und dann mit der Zeit schleicht sich das wieder ein und man ist wieder bei 30, 40, 50 Diensten angemeldet. Nur so ein Beispiel, ne? Also keep it simple ist meistens sogar schwieriger als dieses reine Ausmisten, was ja relativ schnell gehen kann, aber dann nicht mehr weiter zu konsumieren. Das ist schon ein bisschen trickreicher, aber da gibt's ja Tipps und Tricks, die ihr hier auch immer wieder mal zwischendurch hört. Ja, also ich war nicht schon immer ordentlich. Das kann ich von mir überhaupt nicht sagen. Und dass immer alles an seinen Platz musste, was ein sehr, sehr guter Tipp ist. Es gibt ja auch von mir, ich weiß nicht, ob der wirklich von mir ist, aber ich benutze diesen Satz sehr gerne, den Spruch, jedes Teil hat einen Platz. Jedes Teil hat seinen Platz. Das darf man auch gerne ein bisschen aufweichen und sagen, jedes Teil hat zwei Plätze. Jedes Teil hat seine Plätze, aber es sollten nicht wirklich mehr als zwei werden. Bei mir ist es häufig mein kleines Schränkchen, wo zum Beispiel mein Schlüssel, mein Portemonnaie und meine Arbeitskarte und so weiter rumliegen. Oder aber die sind bei mir in der Jacke oder im Rucksack, wenn ich halt draußen bin. Das sind die zwei Orte. Wenn ich draußen bin, weiß ich, wo die sind, die Teile. Und wenn ich zu Hause bin, weiß ich, wo die sind, die Teile. Und die kommen auch immer ganz schnell wieder dahin, als hätte man es hier mit einem kleinen Autisten zu tun, was ich an der Stelle auch garantiert bin. Aber dieses wirklich Sortieren in Boxen, Behälter und Schubladen, das hatte ich zum Beispiel nicht. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, mir viele Boxen zu holen, um es dadurch ordentlicher zu machen. Da hatte ich, glaube ich, schon immer relativ schnell den Gedanken, dass das ja irgendwie nicht die Lösung sein kann, immer mehr Plastikboxen von IKEA zu kaufen und alles zu stapeln. Wobei man natürlich auch so schnell eine aufgeräumte Wohnung haben kann, ne? Wenn man alles in die vorhandenen Schränke und Schubladen und Boxen stopft, mehr oder weniger sortiert, dann kann man dadurch auch einen sehr schnell aufgeräumten Eindruck vermitteln. Das ist schon wahr. Aber der Platz ist ja trotzdem dann irgendwie verbraucht und die tausend Dinge trotzdem da und dann sind die aus den Augen und aus dem Sinn und häufig passiert es dann auch, dass man Dinge dann kauft, obwohl man sie noch hat und dann später merkt, dass man Dinge doppelt und dreifach gekauft hat. Da sollte man also wirklich drauf aufpassen. Aber dazu vielleicht später auch noch mehr, wenn wir über das Thema Aufräumen im Allgemeinen reden. Ja, schauen wir mal weiter in den Kommentaren oder den Hinweisen. Der Christoph schreibt: Bei mir hat das vor circa 2 oder 3 Jahren begonnen. Es fing bei meinen Fahrrädern an. Es kam immer ein paar dazu und wurden nie weniger. Viele waren aber auch Projekte mit den Namen baue ich wieder auf oder wenn ich mal Zeit habe. Dazu kam es aber nicht. Wenn ich Zeit habe, will ich fahren. Somit habe ich es dann mal probiert, mich von meinen ersten MTB Mountainbike, würde ich sagen, zu trennen. Ein kleiner Stich, dass es weg ist, aber dann kam auch ein Freiheitsgefühl dazu, dass ich mich nicht mehr kümmern muss. Und so konnte ich diese positive Erfahrung auf andere Bereiche, HiFi, Foto, Erinnerung, Kleidung, Computer und so weiter, übertragen. Ja, der Christoph spricht hier einen super wichtigen Punkt an. Jetzt hat er leider verpasst, dazu zu schreiben, weil du geschrieben hast, Christoph, vor 2 bis 3 Jahren. Wäre natürlich spannend gewesen, in welchem Lebensalter du drauf gekommen bist. Weil ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man Minimalismus mit 14 für sich entdeckt, vielleicht noch sogar bevor man von zu Hause auszieht. Ein sehr wichtiger Moment eigentlich. Oder ein sehr gefährlicher Moment auch. Oder ob man Minimalismus vielleicht erst so mit 60 entdeckt, wo man dann ein Leben lang schon gesammelt und angehäuft hat. Das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, was ich jedem wünschen würde, dass er Minimalismus eher mit 14 als mit 44 oder 64 entdeckt für sich. Weil, ja, muss dann doch sehr viel leichter ist, in die Schiene des Nicht-Konsumierens hineinzukommen und dass die Vorteile, die daraus entstehen, weniger Geld pro Monat ausgeben, weniger Zeit für die ganze Pflege und so weiter und so fort, das summiert sich über die Lebenszeit natürlich und ja, genau, und der Christoph hat das geschafft mit seinen Fahrrädern. Man stelle sich vor, würde viel Zeit in die Reparatur und Aufarbeitung von Fahrrädern investieren, obwohl man eigentlich viel lieber damit fährt und würde 10 Fahrräder auf Stand halten und immer mal wieder überarbeiten, obwohl man doch viel lieber damit fahren würde. Ja, ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt war, das erinnerte mich an auch einen sehr emotionalen ein Gegenstand, den ich dann aber auch irgendwann losgelassen habe, ein Erinnerungsstück. Da darf jetzt jeder einsetzen, was er möchte. Das war bei dir das erste Mountainbike. Gerade diese Dinge, diese ersten Dinge, sind es ja häufig, die so in unseren Schubladen herumliegen und auch sehr lange emotional bleiben. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut noch an meinen ersten iPod erinnern. Der hat es auch nicht ganz schnell aus meiner Sammlung geschafft. Andere Dinge, da ging es leichter. Der erste Computer war irgendwann so alt und schrottig, dass der auch keinen Spaß mehr gemacht hat und auch keine schöne Erinnerung mehr war. Der ging relativ schnell weg. Aber als ich dann CDs aussortiert habe und so die ersten CDs meiner Jugend mit den Songs, die mich auch so ein Stück weit begleitet, wenn nicht sogar geprägt haben, als ich die dann abgegeben habe oder weggegeben habe, entsorgt habe, was auch immer. Das war schon deutlich schwieriger. Deswegen rate ich auch immer, sich nicht erst diese emotionalen Brocken als allererstes vorzunehmen, sondern fangt mit den Dingen an, die euch leicht fallen. Fangt mit dem, um in dem Bild zu bleiben, mit dem Fahrrad an, wo ihr ständig dran rumbastelt und es immer noch kaputter geht, wo ihr euch schon geschnitten habt, das einfach nur doof ist, ein Fehlkauf war, das ihr aber einfach nicht loslassen könnt, weil ihr vielleicht ein bisschen, wie ich auch, früher mehr als heute, perfektionistisch veranlagt war nach dem Motto, wenn ich es mir einmal angeschafft habe, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Und ja, seid euch da bewusst, dass das Lebenszeit ist, die ihr da verballert. So. Und dann gebt die Dinge einfach weg. Das Lebenszeitding klingt immer sehr pathetisch, aber wir können uns ja im Leben über nicht vieles sicher sein, aber dass wir alle nicht ewig leben, das ist echt schon mal eine Tatsache. So, ich habe als Jugendlicher auch daran gedacht, dass das irgendwann die Technik schafft das schon, und wenn man die richtigen Seiten googelt, dann findet man auch immer schöne Sachen mit Körper werden eingefroren in Amerika und irgendwann ist es möglich, den Inhalt deines Gehirns auf eine externe Festplatte zu übertragen. Das dürfte je nach Gehirn schneller oder langsamer gehen und mehr oder weniger Festplattenspeicher beanspruchen. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass der ein oder andere Mensch auch auf einen USB-Stick passt. Nein, böse. Das nehme ich zurück, schneide ich raus. Nee, mache ich nicht. Aber ja, es gibt natürlich diese ganzen, es ist keine Verschwörungstheorie, aber es geht schon sehr in die Richtung von illusorisch, dass man irgendwie einmal im Jahr gibt es die Meldung, dass irgendein Forscher es bald schaffen wird, das menschliche Leben mindestens zu verhundertfachen, wenn nicht gar, dass die Unsterblichkeit gerade an die Tür klopft. Was aber bis es dahin ist, und es ist meiner Meinung nach extrem unwahrscheinlich, auf jeden Fall klopfen wird, ist der gute alte Sensenmann. Oh. Ganz in Schwarz mit seiner Sense. Der wird für uns alle kommen. Und irgendwann werden wir halt mal die Mitteilung bekommen von unserem Hausarzt, dass jetzt irgendwas ansteht, was zum Tod führen wird. So, und klar, bei manchen ist es irgendwie ein Unfall und es geht plötzlich ganz schnell. Und gerade darüber darf man sich ruhig mal das eine oder andere Mal bewusst sein. Und bevor es jetzt zu morbid wird, einfach wieder zurück zum Fahrrad. Macht euch das klar, wenn ihr an einem Fahrrad. Ihr ersetzt jetzt Fahrrad durch irgendwas anderes, was ihr total ungerne macht. Wenn ihr daran rumschraubt und macht das wirklich nicht gerne, dann seid euch einfach bewusst, dass ihr da einen Weg rausfinden müsst. Und bei Dingen ist es so einfach. Ja, wenn ihr oft umzieht, ich habe einen Bekannten, der zieht sehr, sehr oft unberuflich. Und wenn ihr dann ein Haus habt, was ihr jedes Mal komplett in Kartons verpacken müsst, oder aber ihr ein Umzugsunternehmen beauftragt, was im Grunde das Gleiche ist, weil ihr dann Geld dafür bezahlt. Wenn ihr also nicht gerade einen Arbeitgeber habt, was es ja auch gibt, der euch jeden Umzug bezahlt, und es gibt auch diese Firmen, die bezahlen einem das und dann zieht man quasi um und die Handwerker haben einem schon die Teller in die Schränke eingeräumt. Wenn ihr das gerade nicht habt, dann seid euch bewusst, dass viele Dinge auch immer verpackt werden müssen. oder zumindest gepflegt werden müssen. Thema Aufräumen. Wenn ihr irgendwie dann doch mal Besuch bekommt und wollt es schön haben oder macht euren Frühlingsputz, dann kann so ein Frühlingsputz kann, wie bei mir früher in der Studentenwohnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern mit Fenster putzen, Klo putzen, also wirklich diese Putzarbeiten. Und Aufräumen hatte ich irgendwann Stand, der gar nicht mehr stattfand, weil halt immer aufgeräumt war. So, und wenn ihr eine minimalistische Wohnung im Idealfall habt und habt nur eure, who knows, 200 Gegenstände insgesamt und 150 davon liegen, legt ihr immer wieder an den gleichen Ort zurück. Ja, dann sind es vielleicht 50 Teile, die ihr aufräumen müsst. Das sind 20 Minuten. Dann habt ihr aufgeräumt. So, putzen ist mal eine andere Geschichte. Reden wir später drüber. Aber man kann so leben. So, das funktioniert. Und ja, das ist einfach Lebenszeit beziehungsweise Lebenszeit auf der Arbeit. Ja, klar, viele Menschen sitzen auch 8 Stunden auf der Arbeit. Und ein paar davon, habe ich gehört, nur ein paar davon, in ganz Deutschland, machen das gar nicht gerne, habe ich gehört. Manche geben das sogar hinter vorgehaltener Hand zu, dass der Ort, an dem sie arbeiten, gar nicht ihr Lieblingsort ist. Verstehe ich nie. Haben wir doch freiwillig gewählt, den Ort. Haben wir uns auch drauf beworben, auf die Stelle. Ja, es wird ein bisschen ironisch gerade. Ihr merkt das, dass das Weinglas hat schon den Ladebalken 50% unterschritten. Aber ganz ehrlich, auch da gibt es kleine Auswege. So, man kann unter Umständen vielleicht Teilzeit arbeiten. Man sollte sich das gut überlegen. Und man sollte dann nicht so viel Angst haben vor diesem großen bösen Renteneinbruch, den man irgendwann hat. Ich will da gar nicht groß drum herum reden. Ich habe auch manchmal diese Angst. So, wenn ich mir überlege, ja, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang Teilzeit arbeiten, weil ich auch in diese Vollzeitgeschichte ähnlich wie mit dem Kleiderschrank einfach nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, ich kriege das, ich kann das nicht mehr. Sorry. So, ich würde immer nach 12 Uhr, zurzeit ist es so, ich arbeite von 7 bis 12 jeden Tag, Montag bis Freitag. Und das war's für mich. Noch nicht mal mit einer Selbstständigkeit, wenn ich mir jetzt viele sagen ja immer, ja, man kann sich auch selbstständig machen und genau das machen, was man will. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt irgendwas herausfinden würde, was ich viel, viel lieber mache als meine Arbeit, wo ich mir ein paar Dinge ausmalen kann, durchaus. Aber wahrscheinlich würde ich da sehr viel mehr als 5 Stunden am Tag dran sitzen, vor allem in den ersten 1, 2, 3 Jahren, wo meine Kinder jetzt noch klein sind, um Gottes Willen. Also schreckt mich das auch ab. Den ganzen Tag 10 Stunden arbeiten, um dann was? Um dann sehr, sehr viel Geld zu verdienen, was ich eh unterm Strich nicht brauche. Also nochmal zurück, diese ganze Angst vor der großen Rentenlücke. Ja, natürlich muss man irgendwie zusehen, auch als Minimalist, dass man irgendwie im Alter so viel Einkommen hat, dass man noch ein glückliches Leben führen kann. Aber ich persönlich bin schon sehr zufrieden, wenn ich A, selbst gesund bin. Teilzeitarbeit trägt ein Stück weit dazu bei, hoffe ich, dass ich gesund, ein bisschen länger gesund bleibe, als wenn ich das, wenn ich 8 Stunden lang auf einem Bürostuhl meinen Rücken durchdrücke. Gesundheit ist wichtig. Meine Kinder aufwachsen sehen ist für mich einfach Lebensqualität. Und ja, einfach Zeit mit netten Menschen verbringen und auch ausgeschlafen sein. Und solche Dinge sind für mich Lebensqualität. Also ganz, ganz viele Dinge, die ich im Alter genießen möchte. Viel Zeit mit den Menschen dann verbringen, mit denen ich es geschafft habe, in den letzten 30 Jahren dann Sozialkontakte auch so zu pflegen, dass sie aufrechterhalten werden konnten. Das sind ja alles Rentenpunkte, die in die normale Rente gar nicht mit einfließen. So, also umgekehrt gedacht, was habe ich denn von einer tollen hohen Rente, wenn ich mit 65 dann ja vielleicht sogar irgendwie durch irgendwelche Finanzinvestitionen mehr Rente bekomme, mehr Geld Rente bekomme als Gehalt jeden Monat. Spinnen wir es mal richtig schön hoch. Also ich habe richtig viel Rente. Habe mein Leben lang total viel gearbeitet, weiß überhaupt nichts mit meiner Freizeit anzufangen, muss mich da erstmal finden, habe keine richtigen Freunde mehr außerhalb der Arbeit, also nur Arbeitskollegen vielleicht und vielleicht sind die dann auch nicht unbedingt immer die besten Freunde. Meine Kinder habe ich so irgendwo mal aufwachsen sehen, ich habe mal vor einer Zeit lang auf einer Party mit einem Selbstständigen gesprochen, der wohl auch sehr relativ erfolgreich war, machte jedenfalls so den Eindruck. Und der sagte aber auch ganz offen, als wir uns über Kinder unterhielten, boah, letztens, sagte der, habe ich am Frühstückstisch gesessen und sagst du zu meiner, dann liest meine Tochter, liest mir auf einmal was aus der Zeitung vor. Und ich sagte so, okay, ja, wo ist jetzt das Besondere daran? Ich wusste gar nicht, dass sie lesen gelernt hat. Der hatte das nicht mitbekommen. So, der hat es komplett verpasst, mitzubekommen, dass seine Tochter lesen gelernt hat. Ja, und wenn ich irgendwie, es ist eine Horrorvorstellung, dass ich irgendwann im Alter mit meinen Kindern so wenig Kontakt in meinem Leben davor hatte, dass ich überhaupt keinen Kontakt mit denen mehr haben kann, habe ich doch von super viel Geld dann unter Umständen auch nichts mehr. Also von daher muss man immer so, finde ich, die Balance zwischen Arbeit und Geld finden. Und ja, wie gesagt, ich finde, wenig konsumieren, wenig kaufen, wenig Unnützes vor allem kaufen, kann dazu führen, dass man auf lange Sicht merkt, dass man jeden Monat Geld über hat. Das kann man jetzt natürlich irgendwie verzocken. Man kann aber auch sagen, das investiere ich in Lebenszeit, indem ich vielleicht statt 40 Stunden nur 30 Stunden arbeite. 30 Stunden pro Woche oder vielleicht 25 Stunden. Das ist schon eine unglaubliche Befreiung. Kann sich jeder mal, der noch im Job drin ist, mal durchrechnen, was das für ihn bedeutet, 30 Stunden in der Woche nur zu arbeiten. Nach 6 Stunden jeden Tag gehen zu können. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, 6 Stunden statt 8 Stunden. Aber das sind jeden Tag 2 Stunden, wie ich das immer gerechnet habe, die doppelt zählen. Man ist 2 Stunden weniger auf der Arbeit. Das ist schon mal ganz cool. Aber und gleichzeitig hat man auch 2 Stunden mehr Freizeit. Das fühlt sich, das ist eine Milchmädchenrechnung, ich weiß das, aber das fühlt sich doppelt gut an. So, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Zum Thema Minimalismus geworden. Ich versuche mal den Bogen wieder zurückzuschlagen. Die Matcha, ich sage jetzt einfach Matcha, die Matcha hat sich da nochmal zu Wort gemeldet. In einer großstädtischen Winzwohnung gewinnt man zumindest den Status eines Proto-Minimalisten. Ja, gezwungenermaßen wahrscheinlich, ne? Egal, was man da kauft, es ist zu viel. Den Ausschlag gab das berühmte Simplify-Buch, was zu einer Axtattacke auf die Einbauschränke führte und zum Neukauf von 2 Kleiderschränken für alles. Am schlimmsten war die Bücherabteilung, deren Insassen sich vermehrten wie die Fliegen. Zum Vollminimalisten, in Fragezeichen, fehlt immer noch ein Stück. Zwischenfrage, was ist überhaupt ein Vollminimalist? Immerhin sind aus den einst heißgeliebten 1000 und mehr Büchern, wow, plus etliche CDs 20 Bücher geworden und keine Musik, weder Stream noch MP3, weil es mir mit weniger einfach besser geht. Der Matthias antwortet direkt darauf, das haue ich vielleicht noch hinterher. Das mit der Musik kann ich nur bestätigen. Bei mir ging früher nichts ohne Musik. Das heißt jetzt nicht, dass mir Musik nicht mehr gefällt, sondern dass mich Musik, wenn ich sie nicht bewusst hören will, von dem, was ich gerade tue, ablenkt. Und Machatea schreibt darauf, ganz genau so, ein Konzert auf CD nebenher gehört, ist nichts gegen eine Live-Aufführung, die einen dann komplett wegbläst. Und das reicht schon einmal im Jahr. Wunderbar, diese Gänse aus. Gab's bei CDs nie. Ja, da möchte ich doch ein bisschen reingrätschen, was die Musik angeht. Ich habe auch keine Musik mehr als CD oder als MP3, unter anderem, weil ich mir da auch irgendwann mal Rechte Sorgen gemacht habe. Ich habe die CDs dann nämlich nicht mehr besessen und die Sicherheitskopien aber trotzdem behalten. Und in Zeiten von Upload-Filtern, die vielleicht irgendwann kommen und ja, dem Gefühl, dass das doch irgendwie alles sehr ernst genommen wird mit diesen MP3s, die dann da so rumliegen. Naja, ich habe jedenfalls auch da Platz auf meinen Festplatten geschaffen und alte Musik einfach gelöscht, weggetan. Die habe ich eh nicht mehr gehört. So. Aber Erst heute habe ich festgestellt, dass ich zwei Dinge sehr, sehr gerne tue, nämlich aufräumen, durchaus. Ich habe heute einen ganz tollen neuen Aufräumtrick ausprobiert. Dazu denke ich später mehr. Und dabei höre ich gerne Musik. Und ja, ich gestehe es, ich benutze dabei diesen fiesen Streaming-Dienst dieses riesengroßen Anbieters, bei dem es von A bis Z alles gibt, und der sich auch noch steuern lässt über so einen schönen Frauennamen. Und die Alexa, die hat mir da heute einfach mal geholfen. Und ich habe einfach gefragt, Alexa, spiel doch mal schöne Oldies für den Marco. Sei doch so lieb. Mach mal. Ich hätte wahrscheinlich viel weniger sagen müssen. Und jedenfalls antwortete Alexa mir in ihrer unnachgiebigen, unkopierbaren Stimme: Ich habe hier einen Radiosender für dich gefunden, Marco. Der spielt genau die Songs ab, die du so gerne hast. Und dann hat die losgelegt. Und habe ich angefangen aufzuräumen. Meine Oldies gefallen mir einfach. Meine Kids waren auch mit hier und haben den ganzen Tag wunderschön gespielt. Ich teilweise mit ihnen und teilweise habe ich alleine, teilweise haben wir zusammen die Wohnung aufgeräumt und im Hintergrund war dieser Oldie-Radiosender, der echt nur Hits spielte. Viel davon kannte ich, viel davon hatte ich früher mal, viele von denen hatte ich früher nicht. Und ja, jetzt weiß natürlich dieser große böse Streaming-Dienst weiß jetzt, dass meine Freundin den ganzen Tag Oldies gehört hat, während sie eigentlich gleichzeitig auf der Arbeit war, was ihr Handy ja preisgibt. Das wird verwirrend sein für die, die das auswerten. Oder der Algorithmus ist da schon so klug und weiß, dass da eine Männerstimme reingesprochen hat. Das muss der Freund gewesen sein. Naja, ich werde mich da rechtfertigen können für, dass ich den ganzen Tag Oldies gehört habe. Ich habe ja nichts zu verbergen. Noch nicht mal Oldies. Also nein, wieder ein bisschen ernster. Also das mache ich schon sehr gerne. Musik nebenbei hören, aber da haben wir ja heute wirklich diese tolle Technik, dass ich das einfach darüber hören kann, ohne mir irgendwie Gedanken machen zu müssen. Ja, ansonsten schön zu hören, dass auch andere wie du, Matscha, das Simplify-Buch als Einstieg hatten. Das ging, glaube ich, relativ vielen so. Ich weiß nicht, ob Werner Tiki Küstenmacher und wie heißt der andere? Ob die beiden wirklich wissen, was für eine kleine Lawine sie da wahrscheinlich losgetreten haben mit ihrem Buch, mit den wunderschönen Zeichnungen, an die ich mich noch erinnere. Das Schönste war ein Tisch, an dem drei Figuren sitzen und ich glaube, der eine hatte nur eine Hand, der andere war ein Pirat mit so einer mit so einem Haken. Ich glaube, es waren zwei, genau, und in der Mitte stand Mission Impossible, also Mission, Karten mischen, mit nur einer Hand. Ich weiß nicht mehr, was das sagen sollte, aber ich habe dieses Comicbild immer noch vor mir, wenn ich an das Buch denke. Ja, mit den Büchern 1000 plus, wow, so viel habe ich, glaube ich, in meinem Leben nicht besessen, aber wie gesagt, kommt darauf an, wann man da so einsteigt. Gut, ich glaube, hier schließen wir erstmal das Thema, wann haben wir als Minimalist angefangen, beziehungsweise kann ich euch ja noch erzählen, wann das bei mir mit dem Minimalismus angefangen hat. Vielleicht auch für alle die, die jetzt neu erst dazugekommen sind. Und beim Stichwort neu dazugekommen fällt mir jetzt gerade auf, dass ich am Anfang, glaube ich, ein bisschen Quatsch erzählt habe, weil es kann ja durchaus sein, dass ihr diese Folge erst in einem Jahr von heute anhört. Und wenn ihr dann aufs Datum guckt, dann hat das natürlich nichts mit dem Veröffentlichungsdatum zu tun. Also, ich nehme das hier heute gerade am 18. Januar auf und entsprechend lange hat es dann auch gebraucht. Ja, lange her ist auch mein Anfang des Minimalismus. Bei mir hat es erst mit Beginn meines Studiums und besser noch, eigentlich genauer gesagt, mit Auszug angefangen. Ich habe das genaue Datum nicht mehr genau drauf, aber ich weiß, dass ich 2000 bei der Bundeswehr war, 2002 mein Studium angefangen habe. Also ja, so um 2000, ich glaube eher 2000, ja, so um die 2000. 2000, nee, Quatsch, was sage ich denn hier? 2002. Da war ich dann, wie alt war ich denn dann? Jetzt mal kurz rechnen. 20 muss ich da gewesen sein. Also zum Glück auch noch relativ früh, aber ich habe auch relativ lange gebraucht im Nachhinein, weil ich am Anfang, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, sehr viel mitbekommen habe aus dem Keller meiner Eltern, die dann froh waren, das ganze Zeug los zu sein, was sie so angesammelt hatten, was alles dem Marco gehörte, wurde wohl irgendwie viel in den Keller gepackt und der hat's dann mitbekommen beim Auszug, als ich dann erzählt habe, dass ich anfange, mal meine Sachen auszumisten. Ja, und warum eigentlich? Eigentlich war mein Einstieg so ein bisschen die finanzielle Sorge, beziehungsweise, das ist das Babyfon, da muss ich jetzt hingehen. Einen Moment, Freunde. Es werden leider kaum noch gute Babyfone produziert, habe ich so den Eindruck, um da mal kurz eine Anekdote zu erzählen. Das ist eins, das wir von der Schwester meiner Freundin haben. Das hat schon zwei oder drei Kinder begleitet und der Akku ist entsprechend schwach. Man hätte sich ja auch ein neues kaufen können. Das Problem ist nur, dass die neueren Babyfone ganz häufig eine ganz tolle Rauschunterdrückung haben. Das ist, damit man als Elternteil dann nicht von diesem ewigen Rauschen gestört wird, was eigentlich auch nur total leise ist, hat den Nachteil, dass die Rauschunterdrückung dafür sorgt, dass man die Kinder erst dann hört, wenn sie wirklich los weinen oder schreien. Und wir wollen halt auch schon hören, wenn die unruhig im Bett werden und die Geräusche vom Kissendrehen langsam lauter werden. Ja, deswegen hatten wir das weiter benutzen müssen, aber mit einem sehr, sehr schwachen Akku leben, der dann anfängt zu piepen. Nun sei es drum. Ja, zurück zum Minimalismus. Anfang um die 2002 war es bei mir so, dass ich noch auf einem sehr klassischen Lebensweg mich befand. Nämlich hatte ich vor, irgendwie doch recht viel Geld zu verdienen, weil das ja in dieser Gesellschaft irgendwie angesehen ist, viel Geld zu verdienen. Und merkte aber langsam, dass das mit meiner Berufswahl, dem Studium der sozialen Arbeit, nicht ganz so vereinbar war. Na, trotzdem hatte ich halt so Ziele in mir eingeimpft. Da war das Haus, das ich mir irgendwann kaufen wollte, weil man das halt so tut, hat mein lieber Bausparberater, kluges Kerlchen, wirkte auf jeden Fall auf mich immer so als junger Mensch, aber aus heutigem Stand muss ich sagen, dass es ja eigentlich auch nicht sehr viel braucht, irgendwie einen 14-jährigen Schüler irgendwie zu beeindrucken. Naja, jedenfalls fand mein Bausparberater es immer sehr, sehr klug, mir davon zu erzählen, dass es gut sei, ein Haus zu besitzen. Das ist ja auch irgendwie aus heutiger Sicht echt sehr albern. So, der Bäcker wird dir halt auch erzählen, dass es gut ist, Brot zu essen. Und der Fitnesstrainer wird dir natürlich sagen, dass es gut ist, extrem viel Sport zu treiben. Und ja, so mancher hat ja auch recht. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass es für manche Menschen durchaus gut sein kann, ein Haus zu besitzen und dass das Brötchenessen eine tolle Sache ist und dass es für Sport im Leben auch wichtig ist. Aber ja, heute als selbst als Berater, der viele, viele, viele tausend Gespräche geführt hat, weiß ich, dass es eigentlich ja immer halt individuell zugehen muss bei einer Beratung, dass man halt genau hinschauen muss, wer etwas braucht. Und einem 14-Jährigen zu sagen, du willst bestimmt mal irgendwann heiraten und du wirst bestimmt auch mal irgendwann Kinder haben wollen. Und deswegen brauchst du jetzt schon einen Bausparvertrag, damit du dir irgendwann mal ein Haus kaufen kannst. Naja, sei es drum. Machen wir es kurz. Ich wollte ein Haus haben. Ich wollte einen Sportwagen fahren. Ich fand den BMW Z3 so mega cool. Und später den Smart Roadster, hatte ich mir extra ein Bild an die Wand geklebt, mit wie viel Geld ich brauche. Und habe das dann in kleine Kästchen eingeteilt, dass ich da sehe, dass ich darauf zuspare. Ja, und dann habe ich während des Studiums schon zwei Jobs gemacht. Habe im Callcenter in Bochum in den Twin Towers gesessen, also die heißen lokal so, das sind Hauptbahnhof, wer den Bochum Hauptbahnhof kennt, wenn man da rausgeht, gegenüber vom McDonald's sind da zwei große Türme, Bürotürme, die halt wirklich so ein bisschen wie kleine Twin Towers aussehen. Da habe ich drin gesessen, ganz oben, ganz häufig im Sommer 2006 und DSL-Anschlüsse verkauft. Also damals ging es darum, den Leuten das schnelle Internet zu verkaufen. So, und ganz viele Kunden umzustellen von den langsamen Anschlüssen auf das schnelle Internet. Das habe ich getan. Und gleichzeitig noch in der Kinderbetreuung gearbeitet und studiert und diese Träume vorher gehabt. Da glaube ich schon gar nicht mehr so sehr. Aber irgendwie war viel Geld verdienen irgendwie immer wichtig. Und das ist auch so ein Punkt, dass ich jetzt gerade in der Erzählung merke, es gab halt gar nicht genau diesen einen krassen Schnitt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt werde ich Minimalist und jetzt pfeife ich auf Karriere und jetzt arbeite ich nur noch in Teilzeit und jetzt gehe ich das Leben entspannter an, meditiere und erzähle anderen davon. Nee, das war gar nicht so. Also es viel ist auch parallel einfach gelaufen. Ich habe meine Sachen entrümpelt, weil ich gemerkt habe, dass das einfach für die Zukunft viel besser ist, weniger zu besitzen. Die kleine Studentenwohnung mit um die 40 Quadratmeter war vollgestellt mit dem ganzen Sammelsurium meiner Jugend und Kindheit. Und das passte alles nicht mehr und das kam alles weg. Und dieser Lebensstil gefiel mir sehr gut. Simplify Your Life war halt auch für mich ein wichtiger Wendepunkt, wo ich das ja nochmal auch aufgeschrieben wiedergefunden habe, dass das, was ich mir so gedacht habe, auch irgendwie, ja, auch andere Leute denken und auch Leute, die sehr erfolgreich Bücher schreiben, das so denken. Und das passt alles so logisch zu meiner Situation, dass ich das dann halt entsprechend angefangen habe umzusetzen. Aber gleichzeitig habe ich auch noch irgendwie versucht, mit Multilevel-Marketing nochmal extra Geld zu verdienen. Multilevel-Marketing, das kennt ihr alle unter dem Stichwort Tupper. Bei mir war es aber kein Tupper, bei mir waren es andere Geschichten, andere Produkte. Aber das gibt es in ganz vielfältigen Sachen. Es gibt dieses Multilevel-Marketing mit Putzmitteln, zurzeit wieder sehr en vogue in meinem Bekanntenkreis, dann kann man da Putzmittel für 20, 30 Euro und Fußmatten für 60 Euro oder irgendwie so kaufen. Also alles sehr hochwertige Produkte, die aber auch entsprechend sehr viel Geld kosten. Und ja, damit habe ich probiert, dann nochmal Geld zu verdienen. Das war eine sehr, 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 sehr stressige Zeit, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das auch einfach sehr auf die Gesundheit gehen kann. Hat aber auch relativ lange dann tatsächlich gedauert, bis so der Minimalismus dann überschwappte auf andere Lebensbereiche bei mir. Also ich habe bestimmt die ersten beiden Jahre im Bereich Minimalismus damit verbracht, mich nur auf die Dinge zu konzentrieren und weniger zu besitzen, bevor ich dann überhaupt mal drüber nachgedacht habe, was da noch so alles kommen könnte. Das wurde ich letztens auch auf dem Workshop im Unperfekthaus von jemandem gefragt, was denn noch für Themen so auf dem Minimalismus-Stammtisch besprochen werden. Und ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Bereiche, wo sich Menschen dann hinwenden, wenn so die Dinge weniger geworden sind. Das ist meiner Meinung nach auch eine Reise, die jeder so für sich weit machen muss. Man kann da natürlich viel drüber erzählen und da gibt es auch viele kluge Ansätze. Ob man alle gleichzeitig überhaupt in ein Leben integrieren kann, ist nochmal eine andere Frage. Auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ja, aber man kann das natürlich auch alles sehr viel schneller angehen mit diesen Dingen. Ich habe schon darauf Wert gelegt, dass ich für die meisten Sachen auch noch irgendwie Geld bekomme. Sprich, ich habe die ersten 2 Jahre sehr viel auf eBay verkauft und habe eigentlich kaum was irgendwie weggeschmissen oder großartig verschenkt. Man kann natürlich auch das alles sehr, sehr viel schneller machen über Sozialkaufhäuser und Tauschkreisel oder sonst wie die Dinge halt einfach schnell loswerden. Aber als Student hatte ich halt auch nicht so viel Geld. Und da war es schon ganz schön, für die ganzen Sachen dann noch Geld zu bekommen. Zumal ich auch kein Problem damit hatte, Leute zu mir nach Hause kommen zu lassen. Stichwort eBay Kleinanzeigen. Und die Sachen dann einfach abholen zu lassen. Sehr viel bequemer, als die ganzen Sachen selbst in Kartons zu verpacken. Und dann noch den ganzen Aufwand und zum Teil Ärger zu haben mit dem Verschicken. Ja, mir ist das mich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder passiert, dass ich ein kleines Teil bei eBay verkauft habe. Und nach meiner Kalkulation hätte das als normales Paket für irgendwie 4,90 Euro funktionieren müssen. Hatte das Gerät auch vorher gewogen, das war so alles im grünen Bereich. Hatte dann aber mal wieder nicht bedacht, dass da ja wirklich noch ein bisschen Verpackung und Füllmaterial mit dazukommt. Und in dem Fall, weil es ein kleines Outdoor-Radio war, auch noch 3 Batterien, wo ich dann nett wie ich bin dazu geschrieben hatte, dass ich die halt noch dazulege. Obwohl jetzt 3 AAA-Batterien nicht so wirklich teuer sind, wenn man sich die neu holen müsste. Na gut, hatte ich gesagt, lege ich dazu, dann mache ich das ja auch. Und ja, bei der Post stellte sich dann raus, dass das Gesamtgewicht halt bei 600 Gramm lag und nicht bei 500 und habe dann nochmal irgendwie statt 5, 7,50 Euro zahlen müssen, was bei einem vorigen Gewinn von 5 Euro, was ich dafür oder 5,50 Euro dafür bekommen habe, natürlich dann auch schon irgendwie wieder ja, den ganzen Aufwand eigentlich gar nicht wert ist. Jetzt habe ich für das Radio unterm Strich 2,50 Euro bekommen. Egal, ich wollte es ja eh nicht haben. Das sollte wegkommen und es war bequem, es einfach in ein Kästchen zu packen und wegzuschicken. Aber ja, der Weg ins Sozialkaufhaus wäre wahrscheinlich der bessere gewesen, schneller gewesen und ja, sei es drum. Manchmal habe ich so Phasen, wo mir eBay dann doch mal wieder ein bisschen Spaß bereitet, dann mache ich das wieder und es gibt Phasen, wo mir es überhaupt gar keinen Spaß macht und so eier ich dann so ein bisschen durch die verschiedenen Arten und Weisen, minimalistisch zu leben, manchmal auch etwas widersprüchlich, wie ich es bei mir selbst festgestellt habe. Nämlich, dass ich, wenn ich mir alte Folgen anhöre, dass ich zum Beispiel zwischen digital und analog immer hin und her schwanke, schon seit jetzt ein paar Jahren. Das geht sowohl bei den Notizen für den Podcast so, dass ich lange Zeit das auf Computer gemacht habe, dann wieder auf Papier. Jetzt ganz aktuell die jetzigen Notizen und aus dem Slack heraus habe ich mir tatsächlich in der Textdatei reingezogen, um die nochmal so ein bisschen prägnanter zu machen, damit ich es leichter verarbeiten kann. Und vorher hatte ich das mal ausgedruckt und jetzt ganz aktuell bin ich eher wieder dran, einen kleinen Notizblock im Smartphone zu führen. Das Gleiche geht mir immer wieder mit dem Kalender so. Ich war ganz stolz, dass ich mir jetzt einen schönen 2019er Kalender geholt habe, hatte alles eingetragen und seit 2 Wochen merke ich, dass es mir gerade wieder Spaß macht und sehr bequem ist, das Ganze auf dem Smartphone einzutragen. Also da dürft ihr meinen Podcast auch nicht als der Weisheit letzten Schlusses bezeichnen oder so wahrnehmen. Da eier ich immer ganz gut hin und her und kann mir selbst da manchmal auch was die Langfristigkeit angeht, nicht so ganz vertrauen. Aber ja, das sind so Nuancen, denke ich mal. Und unterm Strich macht's auch nichts groß aus, ob man jetzt einen Kalender digital führt oder in Papierform. Es sei halt, es ist schon ein bisschen später. Es sei denn, man nimmt das Stichwort Datenschutz sehr, sehr ernst. Und ich glaube, das wird ein Punkt sein, wo ich beim nächsten Mal wieder einsteige. Denn wenn ich hier auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass ich jetzt bei einer Stunde und 15 Minuten angekommen bin. Nur ein Bruchteil dessen geschafft habe, was ich eigentlich in den Notizen für heute stehen hatte, möchte jetzt aber die Folge auch nicht ewig hinauszögern oder nochmal unterbrechen und dann ein andern Mal weiter aufnehmen. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle mal ganz spontan und schnell auf Wiederhören und bis demnächst. Und das demnächst wird hoffentlich nicht so lange sein. Und dann habe ich hoffentlich bald schnell wieder eine neue Folge und ihr habt das hier vor allem schnell in den Ohren. Das ist, denke ich, ja den euch Hörern auch wichtig. Statt 2 Stunden vielleicht öfter mal 1 Stunde, die aber dann etwas häufiger. Ja, so ist es jedenfalls heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet einen guten Start in das Jahr 2019 und macht euch vor allem keinen großen Stress mit eurem Leben und bitte vor allem keinen Stress mit dem Minimalisieren. Das geht ganz von alleine und mit der Zeit, wenn man es schafft, vor allem nicht immer wieder Neues zu kaufen. Dann wird es automatisch immer alles weniger mit der Zeit und wenn man Lust drauf hat, es schnell zu machen, dann tut es. Wenn man Lust drauf hat, Geld dafür zu kriegen, dann tut es. Es gibt in diesem Bereich, glaube ich, keinen richtigen Weg. Es gibt nur euren Weg und ja, meinen, von dem ich euch immer mal wieder ein bisschen was erzähle, damit wir im Kontakt und im Geschehen drin bleiben. In dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.